Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Verantwortlich für diese Sendung der Esperanto-Welle ist Werner Levin. Sie hören uns immer am ersten Donnerstag und des Monats um 18 Uhr bis 19 Uhr und mittwochs in der Mitte des Monats. Das ist also dann die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88.0.
Faru festoin, la infanoi, cir muteron, ciam diru, nur la veron. La infanoi, faru rondon, cae econu.
Liebe Hörer und Hörer, wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Sendung. Wir haben ja heute die Themensendung der Esperanto-Welle und die heißt heute Argumente gegen Esperanto. Im Studio sind heute Werner und Werner, beide vom Esperanto-Verein Neubrandenburg e.V. und wir wollen versuchen, sie heute sehr interessant zu unterhalten mit Argumenten gegen Esperanto. Na, was das wohl werden wird, Werner?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was das wohl werden wird. Wir wollen nämlich heute Argumente gegen und für Esperanto diskutieren, Ihnen erzählen, was wir immer so hören, was man allgemein so sagt. Und eins der ersten, die auch oft sehr häufig kommen, sagt man einfach Esperanto. Ach, habe ich schon gehört, aber das hat sich ja nicht durchgesetzt. Das ist natürlich eine Sache, liebe Hörerinnen und Hörer, hat sich nicht durchgesetzt. Ganz einfach, Esperanto kann von sich aus sich nicht durchsetzen. Es ist ein Projekt, das Herr Sarenhof vor 120 Jahren geschaffen hat. Er hat sich sehr viel Mühe damit gegeben, jahrelang daran gefeilt. Und jetzt soll es sich auf einmal durchsetzen. Er hat es damals einfach drucken lassen auf eigene Kosten, hat es an europäische Persönlichkeiten verschickt. Und die haben begonnen und haben es gelesen, haben es für gut befunden. Und viele, viele haben es damals gelernt und versucht zu verbreiten. Und eines Tages kamen die Leute zu ihm und sprachen mit ihm. Also, hat sich nicht durchgesetzt, ist natürlich ein bisschen spitzfindig gesagt, aber liebe Hörerinnen und Hörer, da müssen schon Menschen dahinter stehen. Und wir gehören zu den Esperanto-Freunden, die dahinter stehen, die das können, die andere schon unterrichtet haben und die ständig daran arbeiten, dass Esperanto Anerkennung findet und dass Esperanto sich weiterentwickelt. Da kommen wir auch nochmal dazu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist also die Esperanto-Welle unter Esperanto, des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Wir haben ja, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Monaten geworben für Esperanto, haben mit tausenden Menschen aus Neubrandenburg gesprochen und uns wurden da eine Menge von Argumenten gesagt, die wir sehr ernst genommen haben und wir sind dankbar, dass die Besucher unseres Standes auf uns eingegangen sind überhaupt. Und eines der Argumente war beispielsweise, Esperanto ist doch eigentlich gar keine Sprache. Sie ist keine Sprache, weil sie ist nicht natürlich gewachsen. Also eine künstliche Sprache. Dazu kann man sagen, dass sich Esperanto in den letzten 120 Jahren als eine wirklich authentische Sprache entwickelt hat. Die Esperanto wird genau nach den gleichen Gesetzen jeder Nationalsprache oder jeder natürlichen Sprache weiterentwickelt, und zwar laufend weiterentwickelt. Esperanto verändert sich, aber nicht in seinen Grundfundamenten der Sprache, die ja mal gelegt worden sind vor 120 Jahren. Also das ist schon mal ganz großer Unsinn. Zum anderen, künstlich und natürlich, beispielsweise von dem Augenblick an, wo Wissenschaftler oder Menschen eingreifen in das System Sprache, von dem Augenblick an ist sie ja künstlich. Die deutsche Sprache wurde vielfach verändert und sie wurde übrigens vor 500 Jahren wirklich neu erfunden von Dr. Martin Luther, der nicht nur die Bibel in ein neues Deutsch, das er damit geschaffen hat, übersetzt hat, sondern Er hat unzählige Streitschriften auch für die deutsche Sprache gemacht und hat damit eine neue Sprache fundiert. Werner, du wolltest noch was sagen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dem Begriff künstlich. Ich habe da eine etwas andere Meinung. Esperanto ist ja von Herrn Samenhof geschaffen worden. Herr Samenhof war ein Sprachgenie. Er kannte viele europäische Sprachen. Er kannte die Struktur der Sprachen und ihre Eigenarten und die ganzen Wörter und andere Sachen. Das ist natürlich klar. Und aufgrund dieser Basis hat er ja sozusagen auf europäischer Basis dieses Esperanto zusammengestellt und entwickelt. Und ich sehe das nicht als künstlich an, sondern als eine ganz bestimmte Form einer natürlichen Sprache. Nämlich so beeinflusst, dass sie möglichst übersichtlich ist, leicht zu sprechen und zu verstehen.
Ja, und da hat er nichts weiter gemacht, der Dr. Samenhof, als dass er alte philosophische, sprachwissenschaftliche Prämissen übernommen hat aus dem Mittelalter. Zum Beispiel Comenius, Comenski, der alte Hugenotte, nein, er war reformierter Christ aus Böhmen, und er hat gesagt, es muss eine universelle Sprache geben, die muss streng genormt sein in der Grammatik und Orthographie, sie muss ein Wortbildungssystem haben, es darf keine Ausnahmen geben und so weiter. Nichts weiter hat Samenhof angewendet, aber wie der Werner sagte, das Sprachmaterial kommt aus den europäischen Sprachen, die wiederum ihrerseits ihre Wurzeln im Latein haben, also in den romanischen Sprachen, aber auch germanische und slawische Elemente in sich
trägt. Ja. Und das ist erstmal genug. Wir machen jetzt mal eine Pause für die Musik.
Und jetzt hören wir ein bisschen Musik. Wir haben uns heute darauf eingestellt, ein bisschen jüdische Musik aus Israel zu bringen, Volkslieder, denn Samenhof war ja ein Jude und ihm zu Ehren ein bisschen Musik.
Und sind wir auch in Esperanto?
Wir sind in Esperanto.
Die ist sicher aufgenommen. Solange du ein Mikrofon auf hast, geht die Lautsprecher nicht.
Wo muss ich dann hier Schluss machen da? Ja, liebe Hörer und Hörer, das war eine Musik aus Israel von einer jüdischen Volksweise. Joyu fratoi, freut euch Brüder. Ja, Werner, wir sind heute bei Onto Esperanto zum Thema gekommen, Gegenargumente zum Esperanto. Wir hatten abgehakt schon, Esperanto sei keine natürlich gewachsene Sprache. Das haben wir schon erledigt.
Ja, Esperanto hat sich nicht durchgesetzt.
Das nächste Thema.
Ja, Esperanto ist nicht sprechbar und das hat keine Kultur.
Nein, langsam, hat sich nicht durchgesetzt.
Das hatten wir schon gemacht.
Hat sich nicht durchgesetzt? Nein, hatten wir noch nicht.
Ich habe damit begonnen.
Ja, hattest du damit begonnen?
Das geht jetzt alles
auf. Esperanto hat sich ja wirklich durchgesetzt in dem Sinne, dass Esperanto seit 120 Jahren eine Erfolgsgeschichte ist zum Thema Sprache. Einige Millionen Menschen sprechen derzeit Esperanto und haben es also geschafft, dass das also eine Sprechergemeinschaft ist. Von nicht vielen, aber doch einigen Millionen. Nicht durchgesetzt hat sich, und das ist damit immer gemein von den Menschen, dass sich die UNO oder die EU oder andere Gremien der Weltpolitik das Esperanto sich angenommen haben. Das stimmt, aber das kann die Esperanto-Bewegung nicht entscheiden. Das müssen die Menschen entscheiden oder die von den Menschen gewählten Vertreter in der EU, in der UNESCO und so weiter. Aber auch ganz, hier haben wir auch eine Einschränkung zu machen. Es gibt eine Reihe von Organisationen in der Welt, eine Reihe von religiösen Vereinigungen in der Welt, die sich sehr wohl des Esperantos bedienen, auch wenn man das nicht gleich merkt. Aber zum Beispiel der Papst spricht zweimal im Jahr seit vielen Jahren, auch der alte polnische Papst, grüßt und segnet die Welt in Esperanto, unter vielen Sprachen, aber eben auch in Esperanto. Die UNESCO hat in verschiedenen Resolutionen die Völker und Regierungen und Organisationen der Welt aufgerufen, und zwar in einer Resolution in Montevideo und in einer Resolution aus Sofia, und hat alle dringend gebeten, doch im internationalen Verkehr das Esperanto anzuwenden. Es gibt auch die Baha'i, das ist eine Religionsgemeinschaft, die ihre Wurzeln im Iran haben, in Persien. Und die Baha'i, die auch übrigens ihren Hauptsitz in Haifa haben, in Israel, die sind also der Meinung, oder ihr Schöpfer, oder dieserjenige, der die Religion begründet hat, wenn man eine Nationalsprache anwendet unter den Baha'i, dann gibt es nur Zank und Streit. Bitte schafft eine internationale neue Sprache. Damals gab es ja noch kein Esperanto. Also das ist schon ein Argument, was nicht so richtig zählt. Aber wir verstehen das natürlich. Esperanto hat noch einen weiten Weg bis zur vollständigen Anerkennung.
Ja, liebe Hörer und Hörer, das möchte ich auch so sagen. Esperanto hat sich nicht durchgesetzt. Ich hatte schon mal gesagt, zu Anfang sich, es kann sich selbst da nicht durchsetzen, sondern es müssen Menschen dahinter stehen. Und vor allem, wie Werner auch sagte, die jeweiligen staatlichen Systeme, wenn man Esperanto wirklich als Brückensprache international anwenden will, dann muss man nämlich beginnen bei den Kindern. Das heißt also mindestens in der Schule, wenn nicht schon vorher durch die Eltern, muss man damit beginnen, die Kinder alle auszubilden. Und wir brauchen ja, um Esperanto voll durchsetzen zu können, mindestens 3 oder 4 Generationen, die das in der Schule gelernt haben. Sonst hat das ja keinen Sinn. Und wenn man das auch so betrachtet, jedes Jahr, in dem Esperanto nicht staatlich eingeführt wird, ist verloren für die Brückensprache, also eine verlorene Zukunft. Und weil wir ja meinetwegen, wenn wir damit beginnen wollen, unsere Enkel und Urenkel das erstmal lernen müssten, damit die gesamte Bevölkerung Esperanto auch wirklich sprechen kann. Das ist meine Meinung zum Thema.
Man muss aber, Werner, ja, ganz deutlich sagen, die Esperanto-Bewegung, wir im Esperanto-Verein bei Brandenburg, das Land Mecklenburg-Vorpommern oder die Esperantisten aus ganz Deutschland oder der EU, wir haben überhaupt nichts zu sagen. Wir können es nur vorschlagen.
Ja.
Die Entscheidung liegt bei den Menschen.
Das habe ich ja eben gesagt. Genau, das muss ins Schulsystem rein.
Ja, das muss in den Schulen seine Anwendung finden. Aber es ist natürlich auch so, dass wir natürlich dafür kämpfen und dafür uns einsetzen. Aber die Verantwortung liegt nun mal bei den Menschen und ihren gewählten Vertretern in den verschiedensten Gremien. Und da haben wir natürlich jetzt ein großes Problem. Seit 20 Jahren ist das Englisch natürlich richtig zur Lingua Franca geworden. Und obwohl, wenn man so Zeitungen liest im Ausland oder wenn mich Ausländer fragen, dann sagen die immer, stimmt es, dass 90% aller Deutschen fließend Englisch sprechen? Naja, sage ich, ich gehöre dann zu den 10%, die das noch nicht können. Aber ich bezweifle außerdem, dass das stimmt mit den 90%, denn es liegen wissenschaftliche Werke aus verschiedenen Ecken vor, dass die Sprachkompetenz im Englischen innerhalb der deutschen Bevölkerung, der Franzosen und anderen Völkern von Europa bei weitem nicht so ist, wie man das oft behauptet. Aber lassen wir das. Das Englisch ist nun mal Lingua Franca nicht nur in Europa, sondern auch weltweit geworden. Aber deswegen geben wir noch lange nicht auf, denn es gibt Zeiten, die sind mal so und mal so. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war Russisch die Sprache der Welt.
Ja, und ich bin der Meinung, unser Thema ist vielleicht heute nicht so in Einzelheiten so interessant. Wir müssen ja viel dazu erzählen. Wir machen schon wieder mal eine Musikpause, denn es sind schon wieder 15 Minuten insgesamt um. Das kannst du alles mal stoppen.
Musik
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle heute mit der Themensendung und zum Thema Argumente für und gegen Esperanto oder gegen und für. Und vor einiger Zeit, ich glaube es war im vergangenen Jahr, hat es auch mal eine Fernsehsendung gegeben zum Thema Esperanto, wo sehr viele oder einige Leute, die dazu was sagen sollten und möchten, mit dabei waren. Und da war ein Professor da für Englisch von einer Uni, Westdeutschen Uni, und der hat so ungefähr so gesagt, ich habe das nicht mehr wörtlich drauf, ach, das Esperanto, das ist ja nur ein Mittel zur Basisverständigung, das kommt aus dem Osten und das ist nicht so bedeutend und so, kann man nicht viel drüber sagen.
Defizitäre, eine unentwickelte Sprache.
Ja, und dazu ganz einfach und deutlich klar gesagt, wer solche Äußerungen macht aus unserer Sicht, der hat sich mit dem Esperanto nicht beschäftigt, sondern der hat sich nur eine Meinung gebildet, ohne es zu kennen. Denn wenn man Esperanto einmal sich mit Esperanto beschäftigt hat, die Struktur, die kennt, wie es so funktioniert, dann kann man nicht sagen, das ist nur zur Basisverständigung. Denn wir als Esperanto-Freunde wissen, dass es anders ist. Wenn es nur zur Basisverständigung wäre, könnte man sich einfach nur ein bisschen drin unterhalten. So ist es aber nicht. Stellen Sie sich vor, es gibt einen deutschen Kongress, es gibt einen europäischen Kongress, es gibt einen Weltkongress, es gibt viele Treffen. Es gibt viele Fachgebiete oder Hobbys, die sich dieser Sprache bedienen. Und es gibt auch Vereinigung der Eisenbahner oder der Ärzte oder der Lehrer oder der Ökologen oder Ähnliches. Die könnten sich nicht komplett unterhalten, wenn das nur ein Mittel zur Basisverständigung wäre. Das wäre nicht möglich. Und als Wichtigstes möchte ich erwähnen, dass kurz vor seinem Tod der Herr Samenhof, der ja das Esperanto mal kreiert hat, noch die Bibel übersetzt hat, nicht? Sodass zu seinem Tode eine vollständige Übersetzung vorlag.
Und stellt sich das alte Testament übersetzt.
Mhm. Und stellen Sie sich vor, es wäre nur ein Mittel zur Basisverständigung. Dann könnte man sicher keine Bibel übersetzen.
Das war also damals schon total verkehrt, denn schon damals, auch Samenhof hat ja Klassiker übersetzt, praktisch sprachliche Normen einfach dargestellt und hat gesagt, wir müssen die Klassik übersetzen. Das haben auch die führenden Esperanto-Leute vor 120 Jahren schon erkannt. Und da wurden die englischen und die französischen und die deutschen und die polnischen und die russischen Klassiker der Literatur übersetzt.
Ja, jetzt mal zum Beispiel gab es zu Anfang des 20. Jahrhunderts in Dresden einen Esperanto-Kongress und da wurde erstmalig ein Schauspiel von Goethe in Esperanto aufgeführt.
Der Faust.
Ja.
Das war nicht nur irgendein.
Naja, gut.
Goethe hat ja Jahrzehnte daran.
Ja, also da ist jedenfalls etwas von Goethe. Und dann dazu.
Die Schüler müssen ja heute sich damit beschäftigen.
Und dazu braucht man sicher eine ausgefeilte vielseitige Sprache. Damit ist meine Argumentation für Esperanto beendet.
Ja.
Und in die gleiche Kerbe schlägt das Argument, dass man sagt, angeblich würden sich die realen, also die natürlichen Sprachen stetig weiterentwickeln, dass Esperanto bliebe stehen. Dazu muss man immer sagen, Esperanto vor 120 Jahren, das ist also eine ganz kurze Distanz erst, begann mit einigen Wortwurzeln nur, 800 Wortwurzeln,
ja.
Durch das Wortbildungssystem, durch die Verben und Anendungen konnte man die schon damals multiplizieren. Einige Jahre später hat man schon 9000 Wortwurzeln schriftlich niedergelegt, im ersten, im Plena Vortaro, im vollständigen Wörterbuch. Und im letzten Jahr, 2008, gab es eine deutsche Ausgabe, Deutsch-Esperanto, eine Ergänzung zum davor laufenden Esperanto-Deutsch-Wörterbuch von Professor Krause, Uni Leipzig. Das ist das dickste, vom Volumen her, das dickste Wörterbuch nationalsprachig.
Ja.
Die Chinesen haben sofort nachgezogen und haben ebenfalls ein Wörterbuch herausgegeben, Chinesisch-Esperanto. Da hat also ein Professor sein Leben lang fast daran gearbeitet. Das heißt also, wenn man sich da mal mit beschäftigt, wie hat sich Esperanto sprachlich entwickelt, wie viele Wörterbücher gibt es, welcher Inhalt ist in diesen Wörterbüchern, wie ist das mit den Zeitschriften, zu welchen Themen oder welche Fachgebiete bestreifen diese Zeitungen, Literatur haben wir schon erwähnt, wie ist das mit den technischen Wörterbüchern. Und alle diese Dinge werden im Esperanto mitgemacht. Neulich gab es, also voriges Jahr, ein Argument in der EU, dass Esperanto ja für die geschliffene Diplomatensprache nicht geeignet sei. Also haben die Esperantisten, natürlich können wir das und sie übersetzen, derzeit aber nur im Internet, es gibt nur wenige Papierexemplare, diese Le Monde de Diplomatie, die Welt der Diplomatie aus dem Französischen, ins Esperanto, nur um zu beweisen, dass man auch die geschliffene, moderne Sprache ins Esperanto und umgekehrt übertragen kann. Das ist also langwierig bewiesen.
Ja, ich möchte noch mal ein Beispiel, kurzes Beispiel bringen, wie ich mal mit dem Esperanto anfing. Das war ungefähr vor 20 Jahren, da hat ein Kollege von mir, der Jürgen Voth, der leider inzwischen schon verstorben ist, der Esperanto-Freund Voth, mich angesprochen und hat mir mal gesagt, was Esperanto ist und mich gefragt, willst du nicht mitmachen bei uns? Wir wollen mal beginnen, Fachwörter zu sammeln. Nun waren wir ja in der DDR. Wir hatten damals zu Hause weder eine Schreibmaschine, noch viel Platz für Karteikästen. Wir hatten auch keine Computer, die gab es im Westen schon eher. Und wir waren so einfältig und glaubten, das könnten wir schaffen. Wir haben dann festgestellt, mit unseren bescheidenen Möglichkeiten in der DDR und mit Karteikarten kam man nicht so recht voran. Und dann haben wir plötzlich festgestellt, dass wir längst nicht die Ersten sind, von wegen Fachwörter. Durch Zufall bin ich auf die Zeitschrift Intelligilo gestoßen.
Verbindungsinformationsblatt.
Ja, das war ein Informationsblatt für Fernmelde und Funktechniker und ähnliche und Postleute. Und die hatten hinten auf den letzten Seiten immer eine Fachwortsammlung. Dann denke ich, guck mal an, was wir hier machen wollen, das haben schon ein Finne und noch ein anderer aus Europa mit einem Computer längst schon begonnen.
Aber Werner, damals in den 70er, 80er Jahren war das in der DDR durchaus Standard, Wörterbücher auf Karteikästen zu schreiben.
Ja, ja, klar. Aber es war, wir haben gemerkt, es ist eine mühselige Arbeit, die wir so mit zwei Mann und auch mit den Leipzigern, beiden Leipzigern zusammen, mit denen wir uns getroffen hatten in der Postgruppe, gar nicht schaffen können. Und als wir dann auf die schon Existierenden gestoßen sind, haben wir das natürlich aufgegeben.
Ja, das ist also eine Knochenarbeit, ein Wörterbuch zu schreiben, sonst entartet das ja in Wörterlisten, das kann man natürlich wissenschaftlich nicht machen. Ein Wörterbuch muss ganz anders aufgebaut sein. Aber jetzt sagt die Regie, dass wir wieder Musik hören und das geht dann so.
Amor, alleluia, per la
NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowille. Im Studio sind heute Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg und wir sind heute bei unserer Themensendung Esperantowille zum Thema Argumente gegen und für Esperanto. Und
ich wollte noch schnell die Musik ansagen.
Ach,
die müssen wir gar nicht übersetzen. Wir sind ja heute bei israelischer, jüdischer Musik und das war Halleluja. Ein Ausruf der Freude, auch der Christen, der Juden und anderer Religionen.
Ja, Werner.
Ja, da sind wir schon wieder mit einer anderen Sprache gemischt. Wer weiß, ob das Griechisch oder Aramäisch oder wie das
oder Hebräisch ist.
Ja, das wissen wir nicht.
Ja, vielleicht hört uns ein Pastor und kann uns das mal erzählen,
dass wir das heute nicht so genau wussten.
Mhm. Ein weiteres Argument, dass wir so gehört haben, ach, lernt erstmal Deutsch und außerdem Englisch ist schon da. Was wollt ihr mit einer anderen Sprache?
Ja, das tut natürlich weh, wenn wir das so hören. Erstens, die Esperanto-Bewegung, wir betonen das ja nicht ohne Grund, seit 120 Jahren sagt nämlich Folgendes, lerne drei Sprachen. Lerne die Sprache deines Volkes, aus dem du kommst, also Sorbisch, wenn du in Deutschland wohnst, oder Dänisch, wenn du im Norden wohnst. Lerne zweitens die Sprache des Staates, das ist ein Unterschied, also Hochdeutsch. Und drittens, zur internationalen Kommunikation, sprich eine neutrale internationale Sprache. Diese drei Säulen sind dem Esperanto gleich mitgegeben worden von Anfang an, weil übrigens ein Unterargument dessen, was du sagst, ist ja, Esperanto will die Nationalsprachen verdrängen. Das ist also absurd und geht auch technisch gar nicht, weil es gibt ja keinen Esperanto-Staat, der ein Interesse daran hatte, die Nationalsprachen zu verdrängen. Ganz im Gegenteil.
Ja, an dieser Stelle hast du gerade auch zuerst gesagt, Lingua Franca. Und man findet zum Beispiel in alten oder auch in neuen Lexikon oder irgendwelchen Bezeichnungen, anderen Büchern verschiedene Wörter, zum Beispiel Lingua Franca, was heißt das eigentlich?
Das heißt eigentlich eine international angewendete Sprache.
Ja, oder auch Hilfssprache, das hat man auch schon oft bei Esperanto gelesen. Oder auch Verkehrssprache, Brückensprache, Mittlersprache, Welthilfssprache. Das sind alles richtige oder gewöhnliche Bezeichnungen, die irgendwo schon aufgetreten sind
und die auch irreführend sind.
Ja,
also wenn man sagt Welthilfssprache, das ist eine schlechte Übersetzung aus anderen Sprachen.
Ja.
Genau wie das Deutsche Rote Kreuz eine Hilfsorganisation ist. Und nicht eine minderwertige, sondern eine helfende Organisation. Deswegen ist Esperanto im Sinne Welthilfssprache eine helfende Sprache. Darin steckt schon drin, wir wollen die Nationalsprachen, die Volkssprachen, Dialekte nicht beseitigen, falls mal Esperanto sich durchsetzen würde.
Ja, das ist richtig. Hilfssprache. Und diese Bezeichnung hier, die habe ich in einem Buch gefunden. Aber ich wollte gerade noch mal sagen, wir haben schon jetzt eine halbe Stunde über Esperanto gesprochen und ihren eigentlichen Geburtsnamen haben wir gar nicht gesagt, der Sprache.
Ja, wie heißt denn der wohl?
Der Herr Samenhof hat mal die ersten Hefte veröffentlicht, 1887, und auf den Heften stand drauf, internationale Sprache in Deutsch oder Meshdunarodny Jazyk in Russisch oder in Esperanto?
In Esperanto Internacia Lingua, auch Lingua Internacia.
Ja, und wie ist das nun dazu gekommen? Die
Freunde haben sich in feuchten Kehricht um seinen Meister gekümmert,
weil
er das Pseudonym, damit man ihn nicht kennt, er war ja ein berühmter Arzt in Warschau, damit man ihn nicht erkennt, ach, guck mal an, der Doktor, was der da mockt. Da hat er also unterschrieben, alle seine Werke mit Dr. Esperanto. Das ist ein typisches Esperanto-Wort und heißt so viel der Hoffende, derjenige, der Hoffnung in sich hat.
Mhm. Oder ich habe Morley auch gehört, das fand ich auch gut, Dr. Hoffnungsvoll.
Oder Hoffnungsvoll, das kann man gar nicht so ganz streng übersetzen ins Deutsche, aber jedenfalls einer, der Hoffnung in sich hat. Und die Esperanto-Freunde, die sich damit
anfänglich Beschäftigten, die fanden dieses Pseudonym viel schicker und haben das als Namen auf der Sprache eingeführt. Man muss immer nochmal sagen, dass dieser besagte Dr. Zamenhof, polnischer, litauischer Jude im damaligen russischen Kaiserreich, hat Esperanto nur als Projekt vorgeschlagen. Er hat also nur die 16 Regeln aufgestellt, hat einige wichtige Übersetzungen, über die wir schon zum Teil gesprochen haben, angefertigt, hat dann aber gesagt, ich bin kein Sprachpapst. Und auf einem der Weltkongresse hat er absolut kategorisch gesagt, ab sofort ziehe ich mich aus der Führung der Esperanto-Bewegung zurück. Ich habe euch ein Projekt übergeben. Liebe Freunde, macht etwas daraus. Seid verantwortungsbewusst, macht etwas daraus. Und das haben die sofort verstanden, denn es gab ja auch andere Projekte von internationalen Sprachen, wo der Schöpfer sich sozusagen als Sprachpapst hingestellt hat. Die sind alle gescheitert, unter anderem auch daran, weil das so war.
Ich habe ja auch zuerst erwähnt, die beiden Begriffe, lernt erstmal Deutsch oder Englisch ist ja schon da. Dazu wollen wir auch sagen, wenn Englisch, das zurzeit als internationale Sprache genutzt und angewendet wird, auf diesem Gebiet, besonders auf dem ökonomischen Gebiet, als Brückensprache, als internationale Sprache benutzt wird, dann gibt es natürlich Menschen, Betriebe, Unternehmen, Konzerne und Staaten, die dadurch Vorteile haben. Alles, was in Englisch erscheint, braucht von diesen Menschen nicht übersetzt oder von speziellen im Englischen Ausgebildeten gelesen werden.
Ja, wir sprechen da ganz
offen über Diskriminierung.
Ja. Die EU diskriminiert zum Beispiel alle Nicht-Englischsprecher, die nicht von Hause aus, also als National, als Muttersprache, Englisch gesprochen haben, werden diskriminiert, wenn es darum geht, sie als Angestellte in der EU anzustellen.
Ja, und da kommt schon Englisch ist ja die Weltsprache, aber die Weltsprache ist kompliziert. Und warum will denn die EU solche, wie heißt das, nativ, also geborene Muttersprachler haben?
Ja.
Weil sie nämlich die Sprache exakt beherrschen. Und viele andere außerhalb von englischsprachigen Ländern, zum Beispiel USA und Großbritannien, nicht.
Naja, und vor allen Dingen 80% der Bewohner der jetzigen EU, wir sind ja 27 Völker zurzeit und oder Staaten, mehr Völker als 27 natürlich, werden diskriminiert, indem man sie ausschließt aus der Sprechergemeinschaft. Und übrigens als Vorläufer der EU kann man ja sagen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation geht weit zurück, über 1000 Jahre. Karl der Große hat übrigens nicht seine Volkssprache genommen als Herrschaftssprache, sondern das Latein. Das Latein kam damals nicht aus dem Volke, aus irgendeinem Volke, sondern war die Sprache, ja, der Kirche, kann man sagen. Die Kirche war aber nicht nur Religion, die Kirche war Wissenschaft, war Entwicklung, war Medizin, war alles, was mit diesen Dingen zu tun hat. Und das war die erste neutrale internationale Sprache, die über Jahrhunderte funktioniert hat.
Ja.
Jetzt sagt die Regie.
Wie heißt denn die nächste Musik?
Die nächste Musik. Wie heißt die? Die müssen wir erstmal nachsehen, liebe Hörer und Hörer. Die ist weg.
Na, du kannst ja einfach erstmal spielen und nachher.
Wir spielen sie erstmal und dann sagen wir an, was da gewesen ist. So.
Ci diris un vincra pluvega de ter che blanca vien scia sciatata color li si maniti e si contener narciso in el fasco da charma odor sul tuleto si flustri con ri mi attenduci Venus April parolo per parole ai carole parolo con flor bouquet parolo per parole ai carole parolo con flor bouquet lune primavera caban e che si prin tempo non si ai se li veni con cron frisa prima e man sed si iam sopiri sietag de somer ciu in floro in collectu del ter gis revid piam passos printer parolu per floro in almi carulet parolu cun flor bucet parolu per floro in almi carulet parolu Varmega sommercio secigis iam ne restis sovagia e sol sur la camp subite celici aperas cum pet pri flor tuf almenau pri unu floret cion farit seregat la sec tamen scia necessa peten parolu per floro almi carule parolu cun flor bucet
Liebe Hörer und Hörer, das war natürlich ein Liebeslied aus Israel in Esperanto gesungen mit einer wunderbaren Stimme und das heißt oder hieß Lasst Blumen sprechen oder wörtlich Lasso al Parolo al mi per Flore, sprich mit mir durch die Blumen. Ja, und dann geht das nachher weiter.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf MB Radio Treff 88,0 hören Sie die Esperanto-Welle heute zum Thema Argumente für und gegen Esperanto. Rainer, du hast auch das Argument erwähnt, Esperanto sei ja sehr leicht. Das ist natürlich kein Argument gegen Esperanto, ist auch eins für, oder wie ist das?
Eigentlich ja und nein. Weil, wenn man so Flugblätter oder Faltblätter im Esperanto oder über Esperanto, die wir herstellen und verteilen, steht immer drin, Esperanto sei 10-mal leichter als eine andere Nationalsprache. Und leider wird auch oft Falsches erzählt. Der alte Tolstoi, der Leo Tolstoi, dieser Rebell aus Russland, dieser Gutsbesitzer, der dann ganz einfach gelebt hat, der hat geschrieben, er habe Esperanto in 3 bis 4 Stunden gelernt. Erstens muss man wissen, Tolstoi war ein Polyglott, da sprach er nicht nur Russisch, sondern auch andere Sprachen. Zum Zweiten vermutet man, er hat damit gemeint, er hat in drei bis vier Stunden Esperanto verstanden. Und er wird aufgrund seiner anderen Sprachkenntnisse sicherlich Esperanto auch passiv verstanden haben. Sowohl schriftlich als auch durch Hören. Aber in 2-3 Stunden oder in 10 Stunden kann man Esperanto natürlich nicht erlernen. Das ist ganz klar. Aber es gibt, und die habe ich selber erlebt, Personen, junge Personen, wir hatten neulich einen aus den USA, einen jungen Studenten, der war hier zum Praktikum, er wollte ja Deutsch lernen. Und hat uns dann ausfindig gemacht und bat auch um Kontakte zum Esperanto. Und der hat wirklich in einem halben Jahr Esperanto gelernt und konnte sich mit uns fließend unterhalten. Er kannte zwar nicht die Esperanto-Bewegung, die ganze Philosophie und was dazugehört, aber er hat das Sprachmaterial schon beherrscht und sprach neben Deutsch natürlich auch ein sehr gutes Esperanto. Zu diesen Fragen aber ist Folgendes zu sagen. Natürlich ist Esperanto und nur 10 oder 20 Mal leichter, ist es sehr schwer zu beweisendes Argument, aber aufgrund der Struktur der Sprache, des Esperanto also, wo man sagt, keine Ausnahmen in der Orthographie, keine Ausnahmen in der Grammatik, es gibt nur so und so viele Endungen für die Verben also nur für die Zeiten oder Befehlsformen oder Konjunktiv und so weiter, dann weiß man außerdem, dass sozusagen bei allen Personalpronomen in der Einzahl und Mehrzahl sich die Verbendung nicht verändert. Also wer andere Sprachen schon mal gelernt hat, weiß, wie schwierig das ist. Zum anderen hat Esperanto eine unheimlich produktive Art, Wortfamilien zu bilden, durch ein Wortbildungssystem. Und da wird den Anfängern natürlich erzählt, es gibt nur so und so viel Vorsilben und so viel Nachsilben, aber in der praktischen Esperanto-Anwendung stellt sich raus, dass praktisch alle Präpositionen im Esperanto als Vorsilben verwendet werden, dass man aus jeder Wortart jede andere Wortart bilden kann. Also aus Substantiven kann ich Verben bilden und aus Verben Adjektive und so weiter und so weiter. Das geht aber so regelmäßig, dass man das eigentlich nur kurz erklären muss und dann kann der Anfänger lostoben und sich das alles aneignen ohne weitere Erklärungen. Und das macht ja das Esperanto so unwahrscheinlich überragend im Gegensatz zu den Nationalsprachen, die ja nun logischerweise hier in Europa auf tausendjährige Tradition zurückgreifen, die sich auch ständig geändert haben, aber die auch wild gewuchert sind zum Teil. Und wir sehen ja, wie mühselig das deutsche Volk eine Sprach-, also eine Grammatikreform oder Orthographiereform durchsetzt. Da gehen lieber Millionen von Deutschen in die Nordsee, als dass sie alle Substantive mal kleinschreiben wollen.
Als Beispiel mal das deutsche Wort gehen. Das ändert sich sofort, wenn ich es mit einem Personalpronomen zusammen.
Ja, ich gehe.
Gehe. Oder gehen, ging, gegangen, wenn ich die Mittelwörter betrachte. Ja. Da ist das H mit mal weg. Und aus dem E wird ein I und ein A.
Und so weiter. Also da würden wir nun
tausende Beispiele. Das wäre das Beispiel. Da heißt es im Esperanto mal, gehen heißt iri. Die Wortendung ist also I nur. Ja. Ir, das Gehen, die Stammsilbe. Und ich, iras, ich gehe, iris, ich ging. Iras, ich werde gehen. Iru, gehe, der Befehlsform.
Imperativ.
Also die Stammsilbe des Wortes, IR, die bleibt, und das ist nur mal ein kleines Beispiel dafür.
Ja. Aber wenn ihr kann man auch ein Substantiv bilden, ein Adjektiv, ist ja auch ein Mittelwort, kein Deutscher weiß, fast kein Deutscher weiß, was eigentlich noch Adverbien sind.
Ja. Oder Mittelwort oder Partizipien.
Ja, da kann also gar nicht gefühlsmäßig unterscheiden, ist das ein Adjektiv oder Adverb. Wir Esperantisten wissen das sofort, weil die Endung anders ist. Adverb gehört zum Verb.
Ja, richtig, haben wir gar nicht erwähnt. Durch Endung erkennt man schon. Ja. Man kennt alle Substantive, weil sie auf OR enden.
Alle Worte haben eine exakt definierte Endung, die darf sich nicht ändern und so weiter. Also, gut. Esperanto ist ohne Frage wirklich leichter. Und das muss man nicht in Zahlen ausdrücken, sondern das kann man durch die Erklärung, wie ist die Sprache konstruiert. Und dann sieht man, wie viel Ballast man weggeworfen hat, ohne die Sprache primitiv zu machen. Ganz im Gegenteil.
Und
was sind wir jetzt? Welches ist das nächste Argument?
Wir können aber auch schon wieder Musik machen, oder wollen wir noch ein Argument nehmen?
Nein, ich hätte noch eins übrig. Gut. Ich habe jetzt einige Argumente zusammengesucht, nicht nur von unseren Diskussionen an unserem Infostand, sondern auch die aus den USA habe ich etwas mir ausdrucken lassen, Gegenargumente zum Esperanto von der Esperanto-Jugendbewegung der USA. Und das ist übrigens automatisch übersetzt. Wenn das mal einer noch nicht gemacht hat,
oder gelesen hat,
oder eine automatische Übersetzung noch nie gelesen hat, das ist ganz köstlich. Will ich aber nicht weiter darauf eingehen, das gehört nicht zu unserem Thema. Es wird gesagt, Esperanto hätte keinen Nutzen, weil man kann es beruflich nicht anwenden, oder wenn ich in München auf den Marktplatz gehe, versteht kein Mensch Esperanto und in Peking auch nicht. Und so weiter. Und dann sagt er, dieser Jugendliche, ich bin schon durch die ganze Welt gekommen, ist nicht mehr ganz jugendlich, er schreibt von etwa 30 Jahren, und ich habe in meinen Reisen durch Europa, durch Asien und so weiter immer den Eindruck gehabt, wenn mit mir einer Englisch sprechen wollte, der will mit mir Geschäfte machen sofort. Das macht er zwar höflich oder manchmal auch nicht, aber ich habe bei Esperanto-Sprechern immer das Gefühl gehabt, sie wollen mit mir ehrlich diskutieren und nicht gleich Geschäfte machen.
Ne? Ja, und von wegen in China nicht Esperanto sprechen, man muss nur die richtigen Leute treffen, ne?
Ja, China.
Als Beispiel nur, wir hatten mal einen jungen Mann hier, der war als Englischlehrer in China, konnte aber kein Chinesisch und hat sich zu Anfang durchgeschlagen mit den Esperanto-Freunden in China, weil er nämlich Esperanto sprach.
Ja, das passiert jetzt auch laufend in China. Also wir sind ja nur eine kleine Esperanto-Gruppe in der Brandenburgischen Umgebung, aber wir haben schon mit einigen Freunden Kontakt gehabt, die sich dann hier zeitweilig aufgehalten haben, in diesem Fall aus Afrika, Nigeria. Und die Chinesen haben sie eingeladen, mit den Studenten dort Englischunterricht zu machen. Und die Chinesen nehmen gerne Esperanto-Leute, die auch Englisch sprechen, von Hause aus, aber Esperanto auch, weil dann sofort ein Kontakt möglich ist. Wenn die nur mit Englisch kommen, dann verstehen ja die Studenten das nicht gleich. Aber über Esperanto, weil es in China in allen größeren Universitäten natürlich Esperanto-Sprecher gibt, ist also die Brücke schon gegeben. Und da haben wir also festgestellt, dass die ganz offen sagen, ohne Esperanto könnten sie gar nicht nach China fahren, weil dadurch sofort die Brücke gegeben ist zu den Menschen dort, zu einfachen Menschen. Und jetzt ist die Musik wieder dran. Wir hören wieder einen Titel, den wir dann später ansagen. Und jetzt geht's los. Ja, liebe Hörer und Hörer, das war wieder ein Titel von israelischen Esperanto-Freunden. Es war wieder ein Liebeslied natürlich mit einem ganz kurzen Titel, hier, Chetie. Ja, Werner, wir waren ja bei den Argumenten für und gegen Esperanto. Und da gab es, ich hatte ja schon mal gesagt im Laufe der Sendung, dass ich von den USA Jugendlichen, die Esperanto sprechen, mal so ein paar Anti-Argumente gegen Esperanto herausgesucht habe. Und eines der Argumente gegen Esperanto lautet, das Latein war doch mal im Mittelalter eine ganz tolle internationale neutrale Sprache, modernisiert doch das Latein und macht ein schickes, gutes Latein, das könnt ihr auch anders nennen, aber auf dieser Basis wäre es doch viel schöner, weil Latein ja sowieso schon überall, zumindest in der Wissenschaft, heute noch angewendet wird, für die Nomenklatur und so weiter. Und er sagt dazu, oder die Argumente sind dazu, ja, ja, das hat es ja alles schon gegeben. Dieses zum Beispiel Latino Sine Flexione war ein Projekt, eine reformiertes Latein. Es hat sich nicht bewährt. Das wurde also wirklich vorgeschlagen, diskutiert, also vor dem Ersten Weltkrieg noch. Aber sie haben sich dann doch verloren, diese Lateinversuche, es gab auch noch andere, haben sich immer wieder verloren, dass sie das Latein zu sehr nachahmen wollten, mit all ihren Ausnahmen und Komplikationen und so weiter.
Ja, natürlich so. Und außerdem kann man jetzt eher sagen, das Latein ist ja in den letzten, wollen wir mal sagen, 400 Jahren nicht kaum noch genutzt worden für die allgemeine Sprache.
Ja, ich kann natürlich, und da werden wir sicherlich auch nicht, auch das Latein nicht.
Nein.
Aber was wir uns angelesen haben, ist, dass man sagt, das klassische Latein ist nicht auf die heutige Zeit anwendbar. Abgesehen davon, dass es natürlich sehr kompliziert
ist. Ja, weil man dort auch schon noch viele Wörter bilden müsste, neue Wörter für, die das Esperanto alle schon hat oder übernimmt. Ne?
Und Esperanto hat das und Esperanto hat etwas verzeichnen oder kann etwas verzeichnen, was keine andere sogenannte künstliche Sprache hat. Esperanto hat eine breite internationale Praxis, die also ständig Menschen, die ständig Esperanto sprechen, ständig anwenden. Also diese Frage, ein modernes Latein, das ist also schon probiert worden, das ging nicht. Und übrigens, die Finnen hatten das auch schon mal vor, da sie ja ums Verrecken nicht Deutsch sprechen wollen. Die Finnen haben also in der EU abgelehnt, deutsche Übersetzungen anzufertigen und haben das in Latein gemacht. Das muss für die Finnen also irgendwie leichter sein, als Protest gegen die deutsche Sprache. Weil Deutsch ja eine vollkommen unwürdige Sprache ist, so sieht man das in der EU. Die Deutschen haben übrigens Schuld, dass das so ist, aber das lassen wir mal für ein anderes Thema. So, es gibt ein anderes Argument. Ihr Esperanto-Freunde sagt doch immer, wenn alle Esperanto sprächen in der Welt, wäre doch Frieden und es gäbe keinen Krieg und der Tod würde nicht sein. Natürlich ist das nicht so, das ist ein Irrtum. Natürlich kann Esperanto nicht als Sprache Frieden stiften, aber man kann sich besser miteinander verständigen. Man kann miteinander Probleme diskutieren. Das machen die Esperanto-Freunde auf ihren verschiedensten Kongressen, dass sie dann miteinander wirklich ins Geschirr gehen und wirklich diskutieren. Wir haben die verschiedensten Religionen. Wir haben die verschiedensten politischen Meinungen. Der Esperanto-Sprecher ist ja nicht gebunden an eine Philosophie oder Religion, sondern er ist Anwender einer bestimmten Sprache. Und deswegen muss er sich nicht sofort mit den anderen einig sein. Es ist übrigens reizvoll, miteinander zu diskutieren mit Menschen, die anderer Meinung sind.
Ja,
also das wäre kein Argument zu sagen, dass Esperanto direkt Frieden stiftet. Das ist nicht so, aber man verständigt sich. Man kann alle Missverständnisse übergehen, weil ja jeder präzise und gut seine Sprache Esperanto beherrscht.
Ja, und das Argument, das wir heute noch nicht gebracht haben, will ich auch mal gleich sagen. Wenn Esperanto als Brückensprache benutzt wird, ist also jeder, der es nutzt, auf der gleichen Höhe mit dem anderen.
Ist auf der gleichen
Höhe. Er nutzt nicht seine Muttersprache, alle nutzen eine Sprache, die sie gleichmäßig dazugelernt haben. Aber es gibt natürlich auch Muttersprachler in Esperanto und das möchte ich vielleicht an dieser Stelle mal erwähnen, hat mir so gefallen in unserer letzten Ausgabe Esperanto aktuell. Ist ja drin ein Foto, wo Esperanto-Freunde neben den Ordnern stehen mit unseren, wie heißen die noch?
Ede.
Unterschriften.
Europa.
Ja.
Esperanto,
und da stehen ein Ehepaar dahinter. Und dieses Ehepaar ist ein Deutscher und eine Chinesin, die vor ungefähr 6 oder 7 Jahren in Deutschland geheiratet haben, die schon inzwischen schon 2 Kinder haben. Die beiden Kinder wachsen jetzt 3-sprachig auf. Die Frau spricht mit ihnen Chinesisch, der Mann spricht mit ihnen Deutsch und beide können mit ihnen Esperanto sprechen.
Ja, das sind leider sehr wenige Tausende in Deutschland oder in der Welt.
Ja.
Aber es gibt die denaskaj Esperantistoj, also die geborenen Esperanto, Menschen, die also als erstes Esperanto sprechen und danach die jeweiligen Sprachen des Vaters oder der Umwelt, in der sie leben.
Und in diesem Zusammenhang passt noch was, das nicht so sehr zu Argumenten, aber es gibt in Deutschland auch ein Jahresend- oder eine Jahresbeginnsveranstaltung, so ein Jahresendtreffen. Das macht das Esperanto-Land. Und die laden dort sehr gerne Familien ein mit Kindern.
Die müssen aber Esperanto
können. Ja. Und da merkt man dann schon, die können ja in der Regel. Weil die Esperanto-Freunde ihre Kinder ja auch entsprechend erziehen. Ja.
Und genau dieses Ehepaar gehört mit zu den Aktiven der politischen Organisation Europa Demokratie Esperanto. Diese Organisation stellt sich zum ersten Mal zur Europawahl. Wer also etwas Gutes tun will von den Hörern, der wähle Europa Demokratie Esperanto EDE. Und dann kann er wirklich glücklich und zufrieden sein,
ja,
dass er etwas Gutes getan
hat. Ich möchte noch, wir sind fast am Ende unserer Sendung, liebe Hörer und Hörer, und ich möchte nur noch ganz kurz ein Argument sagen, dass wir nicht, das aus einer sehr, sehr unangenehmen Zeit für die Deutschen stammt, nämlich aus der Zeit der Nazis. Die Nazis haben einfach behauptet, ohne irgendeine Basis für das zu haben, die Esperanto wäre die Sprache des Weltjudentums, das mit Hilfe dieser Sprache die Weltherrschaft erringen will. Das ist so an den Haaren herbeigezogen, denn die Juden haben diese Sprache in dem Sinne nie genutzt. Ne?
Nein, in dem Sinne nicht. Der Schöpfer war nur zufällig ein Jude, ein litauisch-polnischer, russischer Jude.
Ja.
Hätte auch katholisch sein können.
Ja.
In Polen ist man ja eigentlich katholisch. Oder wenn er aus Deutschland, dann wäre er im Norden Protestant oder im Süden.
Ja, oder auch noch wie heißt das?
Oder Orthodox.
Auch Orthodox, russisch Orthodox.
Also die Religion hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern nur die verkoste, idiotische Meinung der Nazis, die übrigens das nicht erfunden haben, diesen Antisemitismus. Der stammt aus anderen kranken Gehirnen.
Ja.
Adolf der Große hat das einfach mit übernommen, weil er nicht wusste, was er...
Ja, man kann die Bevölkerung damit leicht ablenken.
Wenn man einen inneren Feind hat
ja,
und sagt, es muss eine Minderheit sein, eine schwache Minderheit, und dann hat man einen Feind und kann die gesamte Bevölkerung um sich scharen.
Mhm. Das ist also ganz wichtig.
Ja, und leider gibt es ja diesen Antisemitismus heute noch in den verschiedensten Formen und in den verschiedensten Ländern. Das ist natürlich sehr bedauerlich.
Ja, zeitweilig kriegen wir das auch um die Ohren geschlagen,
aber da sind wir sehr souverän, Werner.
Ja.
Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Und vielleicht können wir noch ein paar Takte Musik hören.
Ja, und dann müssen wir schon den Schluss machen.
O kiel bone agrable, sidi che tratto i cune. O kiel bone agrable, sidi che tratto i cune. Tien, tien, luro, cun ge amico il cune. Tien, tien, luro, cun ge amico il cune. O kiel bone agrable.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein der Brandenburg. Verantwortlich für diese Sendung war Werner Levin von Arbeits- und Lebenswelt aus RB Radio Treff 88,0. Wir wiederholen die heutige Sendung am 24.05.2009 um 17 Uhr.
Ja,
um 17 Uhr. Die nächste Sendung Esperanto-Welle ist geplant am Donnerstag, 4. Juni, 18 bis 19 Uhr. Ja, die Verantwortlichkeit war so, Werner Levin von Arbeits- und Lebenswelt und Ondo Esperanto.
Kai e conu tutal mondo la infanoi la ostigantu no vai arvoi ci e plantu.